Ja, ich freue mich, heute hier zu sein. So in seinem Heimatort zu predigen, ist irgendwie nochmal was ganz besonders spannend, könnte man vielleicht auch sagen. Genau, doch, das ist richtig schön. Genau, und ich hoffe, dass ich jetzt besonders ruhig bin und Gott besonders viel redet. Das wäre zumindest mein Wunsch. Ich hätte gerne am Eingang eine Umfrage gemacht und euch gerne gefragt, wer von euch liebt denn Entscheidungen? Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Thema Entscheidungen, aber wenn ich meistens mit Freunden im Gespräch bin, wie es denn euch mit Entscheidungen geht, dann ist es meistens so, Entscheidungen, also ich bin froh, wenn ich keine Entscheidung treffen muss, irgendwie rausschieben kann. Und vor allem Entscheidungen, die Konsequenzen auf mein Leben haben, die irgendwie so einen richtigen Einfluss haben, wo ich Konsequenzen zu tragen habe. Und ich kenne wirklich nur wenige Menschen, die ich sagen können, jawohl, ey, ich liebe es, Entscheidungen zu treffen. So richtig schwere Entscheidungen, boah, da gehe ich so richtig drin auf, da habe ich richtig Freude dabei. Und eigentlich ist es meistens so, dass wir sagen, okay, so ein Leben light, also so ein leichtes Leben ohne große Herausforderungen, ohne Anstrengungen, wo wir uns irgendwie vor Entscheidungen irgendwie ein bisschen drücken, vorbeimogeln können, hey, das ist was richtig Gutes und das, ja, ist doch eigentlich was Schönes, was Bequemes. Und ich erwische mich selber dabei. Ich denke eigentlich, ich bin gar nicht so jemand, der ja, Entscheidungen manchmal ein bisschen fürchtet oder dass es aus dem Weg geht. Ich bin selber jetzt vor kurzem auf so ein Last-Minute-Angebot praktisch reingetappt. Ich habe meine Cousine, wollte ich in Porto besuchen. Die Julia macht dort gerade ein Auslandssemester. Und ich habe das ihr schon vor einem halben Jahr gesagt, hey, ich besuche dich auf jeden Fall, ich komme vorbei. Und dann war es aus meinem innerlicher Stolz ein bisschen, okay, ich habe das vor einem halben Jahr gesagt, dann muss ich es jetzt auch machen. Aber ich habe niemals einen Flug gebucht. Ich habe dann gewartet. Und dann war der Zeitraum, wo ich noch Urlaub hatte und sage, okay, in der Woche muss ich jetzt fliegen, sonst geht es gar nicht mehr. Und eine Woche vorher habe ich dann meinen Flug gebucht. Das ist noch ganz praktisch, weil dann, wenn man so einen beschränkten Zeitraum hat, dann gibt es nicht mehr viel zur Auswahl. Gell? Da gibt es nur den einen, da kann man nicht nur verschiedene Flüge auswählen, sondern da muss man den einen nehmen, den es gibt. Und wenn der halt dann auch abends um 23 Uhr 30 erst losgeht und morgens um 5 Uhr zurückkommt, dann ist es jetzt halt so, aber man hat keine Entscheidung treffen müssen. Ich habe mir bis eine Woche vor dem Flug Zeit gelassen, die Tickets zu buchen. Ja, ich habe jetzt im Winter viel Olympia geschaut, also zwangsweise, weil meine Freundin das so gern macht. Und ich bin da beeindruckt gewesen von Athleten und von der Leistung, die sie da gezeigt haben. Und ich weiß nicht, wie es euch, aber ich ertappe mich da manchmal auch ein bisschen dabei und denke, okay, manches sieht ja gar nicht so schwer aus, gell? Also das würde ich doch vielleicht auch hinbekommen. So ein bisschen Curling da, vorstellbar. Jetzt so Skisprungschanze, würde ich sagen, da habe ich Respekt davor, da runter zu springen. Aber bei manchen denke ich mir, okay, ja, so eine Buckelpiste da ist auch noch schwer. Buckelpiste mit der Ski runterfahren ist auch hart. Aber bei manchen denke ich, okay, sieht doch machbar aus. Aber Olympionik wird man jetzt nicht so einfach, wird man nicht so schnell. Das ist nicht so was man vorbeigehen macht, sondern es erfordert wirklich die Entscheidung zu sagen, hey, das ist mein Ziel Olympia und dafür möchte ich alles geben. Dem Ziel ordne ich alles unter. Da arbeite ich drauf hin. Und es gibt Sportler, da haben sie ganz viel in den Interviews berichtet, die leben einfach Jahre auf Olympia hin, auf das eine Ziel, das sie haben und ordnen dem alles unter. Die Entscheidung, an Olympia teilnehmen zu wollen, die erfordert unglaublich viel Hingabe. Das ist keine Entscheidung, die im Vorbeigehen passiert, sondern die hat massive Auswirkungen auf meinen Alltag. Das Ziel Olympia bestimmt meinen ganzen Alltag. Das ist kein Wochenplan, wo ich sage, okay, schauen wir noch ein bisschen Netflix und jetzt schlafen wir noch mal eine Runde ausgedehnten Mittagsschlaf heute, sondern das ist ein durchgetakteter Trainingsplan. Ich habe mal von einem Freund gesehen, der Leistungssport macht, hat mir seinen Trainingsplan gezeigt und dachte mir, wow, krass, da habe ich gar keine Zeit mehr zum Leben und sonstige Sachen machen, die mir Spaß machen, sondern das ist wirklich durchgetaktet. Auch die Ernährung, ich esse liebes Essen, da würde ich sich dran zu halten an so einen strikten Ernährungsplan, das erfordert wirklich Hingabe, sich dem Ziel so unterzuordnen und sagen, hey, Olympia ist das, worauf ich hinlebe. Ich möchte euch jetzt mit reinnehmen in den Bibeltext, zumindest mal in den ersten Vers. Da schreibt Paulus an die Christen in Rom, Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Paulus schreibt hier an die Christen in Rom, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. In der Elberfelder steht, schreibt Paulus, ich ermahne euch, eure Leiber darzustellen. Darzustellen ist jetzt ein Wort, vielleicht mit dem man nichts mehr anfangen kann so richtig. Im Griechischen steht da Parestemi. Und das Wort wird auch verwendet, wenn der König einen ruft und man sich vor ihm präsentieren muss. Also hier sein ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen, sein Leib vor Gott darzustellen, meint eigentlich ganz sich in seine Gegenwart hineinbewegen, sich ganz hingeben an seine Macht und seinen Willen. Das ist eine krasse Herausforderung, die Paulus hier ausspricht an die Christen. Sich ganz hingeben. Hingabe habe ich auch nochmal nachgeschaut im Duden, was heißt es eigentlich? Da steht ein rückhaltloses, ohne jeden Vorbehalt, sich hingeben für jemanden, für etwas. Also nichts irgendwie zurückhalten, sondern sich ganz hingeben mit dem, was man hat. Sich ganz hingeben, ohne irgendwas zurückzuhalten. Und Paulus schreibt hier, wenn wir uns Gott ganz hingeben, dann ist es ein Opfer. Opfer ist für mich irgendwie in meinem Sprachgebrauch, kommt es eher selten vor. Ich muss dann irgendwie eher an Tieropfer oder sowas denken. Aber Opfer dient auch im Allgemeinen dazu, einfach einem Gott die Ehre zu erweisen, seine Dankbarkeit zu zeigen oder sich von ihm etwas zu erbitten. Sein Leben Gott zu opfern bedeutet, Gottes Gehorsam zu unterstehen, sich ihm die Ehre zu erweisen, sich ihm ganz hingeben und wie in Olympionik alles diesem Ziel unterzuordnen. Warum? Warum sollten wir das tun? Paulus sagt, wegen aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. Und Paulus macht es nicht nur in so einem Nebensatz, sondern er nimmt die ersten 11 Kapitel im Römerbrief, um das zu erlegen und es zu beschreiben und zu sagen, hey, Gott ist der, der uns gerecht macht. Gott ist barmherzig und deswegen nimmt er uns als Sünder an. Und deswegen kann unser Leben auch ein heiliges Opfer sein. Heiliges nichts irgendwie, was wir erfüllen können aus unserer Macht, aus unserer Kraft heraus, wenn wir uns ganz furchtbar auch anstrengen, sondern heilig sind wir, weil Gott uns reingewaschen hat, weil er uns geheiligt und gerechtfertigt hat. Das ist passiv, da sind wir nicht dran beteiligt. Wir schaffen es nicht aus eigener Anstrengung und werden es niemals schaffen. Ich hatte in meinem WhatsApp-Status, oder ich habe es immer noch, ein Bibelvers, 1. Johannes 2,6 steht er, und da drin steht, wer von sich sagt, dass er zu ihm gehört, also zu Jesus, der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Und ich finde ihn unglaublich faszinierend, den Bibelvers, weil er mich so herausfordert und ich sage, hey, da kann ich mich wirklich an dem Vorbild orientieren. Aber vor kurzem, oder ist nicht schon länger her, ist ein anderer Christ zu mir gekommen und hat gemeint, hey, was für ein Bibelvers hast du da an deinem Status drin? Das geht ja gar nicht. Sag ich, hättest du doch einen Bibelvers, das muss doch gehen. Also, sag ich, nee, das ist doch schlimm, das ist doch, du überforderst doch die Menschen. Ich kann doch niemals so wie Jesus leben. Sag ich, ja, das ist doch wunderbar, aber ich versuch's doch. Sag ich, nee, das geht nicht, ich werde doch jedes Mal scheitern. Genau, ich werde zwar jedes Mal scheitern, aber es ist Gottes Barmherzigkeit, die zuerst feststeht. Es ist seine Errettung, seine Heiligung, dass er uns reinwäscht, das zuerst feststeht, bevor ich hier irgendwas leisten muss, dass ich was Tolles, Heiliges werde, sondern Gott hat das Ganze zuerst getan. Das ist die Grundlage, die Paulus ganz nach oben stellt. Und wenn wir unser Leben, Gott, ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen, weil Gott uns barmherzig war, dann ist es eine vernünftige Art, Gott zu dienen. In anderen Übersetzungen heißt es, es ist ein vernünftiger Gottesdienst, ein sprechender Gottesdienst, ein wahrer Gottesdienst. Und mir gefällt es sprechender Gottesdienst eigentlich besonders gut, weil es ein Gottesdienst, der wirklich Auswirkungen hat auf mein Umfeld. Das ist ein Gottesdienst, der wirklich nach außen hin was aussagt, der was zeigt. Das ist kein schweigender Gottesdienst, kein ruhiger Gottesdienst, sondern ein sprechender, der verkündet. Der wahre Gottesdienst, sagt Paulus, findet im Alltag statt. Es zeigt nicht, ob ich hier sonntags in der Kirche Gott verehre, sondern ob ich Gott verehre, zeigt sich in meinem Alltag jeden Tag aufs Neue. Ein Sportler in Olympionik muss jeden Tag im Training Gas geben. Wenn er dann mal sagt, okay, ich lasse es jetzt mal ein halbes Jahr entspannter angehen, aber ich habe ja Olympia, ich habe ja den einen Wettbewerb und da gebe ich dann alles. dieser Sportler wird scheitern. Und zwar wirklich mit Ansage. Und ich weiß nicht, also bei mir ist es auf jeden Fall immer so, ich denke mir manchmal, okay, oh, ich fange jetzt ein bisschen an zu trainieren, ne? Sag, ich setze mir gleich hohe Ziele, so der Sixpack ist dann mein Ziel. Und ich nehme mal 2 Wochen und dann erste Woche bin ich so richtig motiviert. In der zweiten lässt es so nach, dann mache ich noch ein bisschen, ja, okay, wir haben das Ziel, jetzt muss man ein bisschen kämpfen und durchhalten. Und nach 2 Wochen denke ich mir, ah, ich sehe ja gar nichts. Es bringt nichts. Ich höre wieder auf. Und das ist so mein Ehrgeiz, das beschreibt, nach 2 Wochen ist es wieder vorbei. Aber der Gottesdienst ist nicht nur irgendwie sonntags für eine Stunde oder mal eine Woche richtig intensiv, sondern es bedeutet jeden Tag, das ganze Leben lang. Jeden Tag. Und Paulus schreibt hier weiter im Vers 2, und passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Passt euch nicht dieser Zeit an. Das ist gleich eine Warnung, die Paulus hier hinten reinschickt. Er sagt, hey, es ist nicht der Wille der Welt um dich herum zählt, sondern Gottes Wille. Und ich habe es gerade auch gemerkt in Corona, ich glaube, da haben wir Christen uns auch oft angepasst der Panik, die um uns herum herrscht. Ganz egal, auf was sich jetzt bezogen hat, und sind da oft auch mitgeschwommen. Ich nehme mich das selber auch nicht aus. Aber was hier Paulus fordert ist, hey, gebraucht euren Verstand in einer neuen Weise, nicht in der ursprünglichen, und lasst euch dadurch verwandeln. Wir sind aufgefordert, uns verwandeln zu lassen. Und ich finde es so schön, weil es ist ein Passiv. Lasst euch verwandeln. Nicht strengt euch besonders an und verändert euer Denken jetzt und schiebt die bösen Gedanken vorbei, sondern lasst euch verwandeln. Gebt euch Gott ganz hin und lasst euch von ihm verwandeln. Lasst euch ein neues Denken geben. Und das ist im Präsens geschrieben. Das heißt, es ist nicht was Einmaliges, was mal ruckzuck passiert und danach ist mein Denken komplett neu und es läuft dann ab dem Punkt einfach super, sondern es ist ein dauerhaftes Erlebnis. Jeden Tag neu, jeden Tag ein Stück mehr wird unser Denken verwandelt. Und was ist das Ziel von dem Ganzen? Wir sollen erkennen, was dem Willen Gottes entspricht. Ich bin gar nicht so schlecht darin, würde ich sagen, nach dem Willen Gottes zu fragen, aber der Brief, der kommt bei mir relativ selten vom Himmel. Und eigentlich, ich habe eine Jüngerschaftsschule mit Leuten, die gerade ihren Abschluss machen und danach weiter, die Frage ist, wie geht's weiter mit dem Studium und sonst was? Und dann ist immer die ganz große Frage, hey, was will eigentlich Gott? Und warum kommt eigentlich kein Brief vom Himmel, wo ich mein nächster 10-Jahres-Plan ganz genau detailliert beschrieben ist, wo ich einfach sage, ah, das ist super, da kann ich jetzt hinterherlaufen. Da muss ich selber gar keine Entscheidung treffen, sondern Gott trifft die ganzen Entscheidungen für mich und ich muss nur dabei sein. Aber das fasziniert mich an dem Bibeltext, dass hier steht, unser Denken wird verändert und wir können selber erkennen, was dem Wille Gottes entspricht. Wir sollen uns Gott hingeben, und durch das veränderte Denken können wir erkennen, was Gottes Wille ist. Wir können erkennen, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Und das ist jetzt vielleicht eine schöne Theorie, aber Paulus schiebt auch noch hinterher, wie das Ganze denn praktisch funktionieren kann. Und das ist ein relativ langer Text, das sind die Verse 9 bis 21. Und das ist der Gottesdienst im Alltag, den Paulus hier beschreibt und der massive Auswirkungen hat. Und ich werde den Text jetzt lesen und ich werde ihn manchmal ergänzen. Ich habe euch den Text hier rangebracht, dass ihr merkt, was jetzt von mir kommt und was von Paulus kommt. Und ich möchte euch herausfordern. Und zwar, ich möchte euch herausfordern, euer Herz zu öffnen für das, was Gott gerade euch sagen möchte. Für den Punkt, was gerade dran ist in eurem Leben, bei euch im Leben. Und in Jakobus 1, Vers 22 steht, hört das Wort aber nicht nur, sondern setzt es auch in die Tat um, sonst betrügt ihr euch selbst. Das ist schön, wenn wir jeden Sonntag oder sonst wann immer irgendwie Worte hören und denken, ah, das ist super, richtig wichtig. Aber wenn es dann am Montag dann keine Auswirkung auf mein Leben hat, dann hätte ich es am Sonntag auch gleich bleiben lassen können. Und ich möchte ganz kurz dafür beten, dass Gott uns einfach jetzt begegnet und zeigt, hey, was ist gerade dran, was ist der nächste Schritt? Und Herr, ich bete, dass du uns die Augen öffnest, uns ins Herz sprichst, dass du uns anrührst und dass du uns zeigst, was gerade der nächste Schritt ist in unserem Leben, wo wir dir nachfolgen können, wo wir dir dienen können, ganz konkret. Ich danke dafür, dass du redest. Amen. Eure Liebe soll aufrichtig sein. Verabscheut das Böse und haltet am Guten fest. Liebt einander hier in der Gemeinde in Kirchberg von Herzen als Brüder und Schwestern. Übertrefft euch gegenseitig an Wertschätzung. Geht dem anderen in Wertschätzung voran. Wartet nicht, dass die Wertschätzung und Anerkennung vom anderen zuerst kommt, sondern seid der Erste, der sie gibt. Lasst nicht nach in eurem Eifer, Jesus und der Gemeinde zu dienen. Lasst euch vom Geist anstecken und dient dem Herrn. Weist den Geist Gottes nicht in Schranken, sondern der Geist soll sich wie ein Feuer ausbreiten. Freut euch, dass ihr Hoffnung habt, gerade auch in schwierigen Zeiten. Bleibt standhaft, wenn ihr leiden müsst und Herausforderungen kommen. Hört nicht auf zu beten, weil Gebet Umstände und Situationen verändern kann. Helft den Heiligen, also den anderen Christen, um und dich herum. Wenn sie in Not sind, helft ihnen seelisch, emotional, materiell. Seid jederzeit gastfreundlich und nehmt Leute bei euch auf. Segnet die Menschen, die euch verfolgen. Bittet, dass Gott sich ihnen zuwendet und sie seine Gnade erfahren. Segnet sie und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Seid alle miteinander auf Einigkeit aus, seid nicht gleicher Meinung, sondern haltet als Leib Christi in Kirchberg zusammen. Werdet nicht überheblich, sondern lasst euch auf die Unbedeutenden ein. Baut nicht auf eure eigene Klugheit und stellt euch nicht über andere innerhalb der Gemeinde. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, habt anderen Menschen gegenüber nur Gutes im Sinn. Lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit das möglich ist und es an euch liegt. Nehmt nicht Selbstrache, meine Lieben. Überlasst das vielmehr dem gerechten Zorn Gottes. In der Heiligen Schrift steht ja, die Rache ist meine Sache. Ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Im Gegenteil, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, häufst du glühende Kohlen auf seinen Kopf. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit dem Guten. Hey, das ist ein bekannter Vers, den wahrscheinlich viele von uns kennen. Aber das ist eine unglaubliche Herausforderung. Das Böse ist in unserem Alltag immer wieder Realität. Wir haben immer wieder Leute, die uns an den Karren fahren wollen. Wir haben immer Situationen, die einfach doof sind, die uns angreifen. Aber Paulus fordert uns heraus, uns nicht davon bestimmen zu lassen. Die Situation des Bösen, das soll uns nicht einnehmen. Wir sollen die Rache nicht selber in die Hand nehmen, sondern es ist Gottes Sache. Und ich glaube, die einzige Chance, mit dem das irgendwie möglich ist, dass wir das irgendwie schaffen, hinbekommen können, ist das veränderte Denken, das Gott uns schenkt. Durch das können wir den Kreislauf durchbrechen. Dadurch können wir das Böse besiegen. Böses kann nicht mit Bösem besiegt werden. Das ist nur ein Kreislauf, in dem man reinkommt, in dem man sich befindet. Das Einzige, was diesen Kreislauf durchbrechen kann, ist das Gute. Und was ist das Gute? Das Gute ist der Wille Gottes. Besiege das Böse mit Gutem. Das ist aktiv, wir müssen handeln. Das ist nichts, was irgendwie automatisch passiert, sondern das ist eine Aktion, die von uns gefordert ist. Wir dürfen nicht nachlassen, jeden Tag aufs Neue. So sieht der Gottesdienst im Alltag aus. Das ist ein sprechender Gottesdienst, der Rede, der was aussagt für jeden Menschen in unserem Umfeld. Und dieser Gottesdienst verkündigt letztendlich auch die Macht des Evangeliums, weil wir dazu nur befähigt sind. Die Grundlage ist, dass Gott uns angenommen hat, dass Gott uns vergeben hat, dass er den Weg freigemacht hat. Besiegt das Böse durch das Gute. Und ich weiß nicht, wie es ihr kennt, ich bin es eigentlich so gewohnt, wenn nach irgendeinem Sieg kommt eigentlich danach der Preis. Aber den Preis hat Paulus direkt am Anfang gestellt. Den haben wir bereits erhalten. Und dann denke ich mir, ja, eigentlich ist es doch psychologisch schlecht. Wenn ich erst den Preis bekomme, warum soll ich mich denn noch anstrengen? Nachher gibt es einen Spendenlauf. Wenn ich zuerst alle Spenden schon bekomme, warum soll ich noch laufen? Ja, dann laufe ich ganz entspannt die 400 Meter einmal Runde, spazieren, frische Luft schnappen und dann setze ich mich wieder entspannt hin. Wie ist es jetzt, wenn ich zuerst die Medaille umgehängt bekomme und dann sage, okay, aber jetzt musste ich noch anstrengen. Jetzt geht es darum, wer hier als erstes ins Ziel kommt. Aber ich habe doch die Medaille schon bekommen. Warum soll ich denn jetzt noch irgendwie mich groß anstrengen? Und ich glaube, es gibt nur ein Prinzip, warum das Ganze funktioniert. Und das ist Hingabe. Wenn ich meinem Ziel hingegeben ist, dann ist es ganz egal, ob ich da jetzt am Ende noch eine Medaille bekomme oder nicht. Die Hingabe steht über allem. Ohne Hingabe gibt es keine Nachfolge. Kein Sieg im Vorbeigehen. Sondern die Hingabe fordert der alltägliche Gottesdienst. Und deswegen möchte ich euch jetzt aussenden in den Gottesdienst, der direkt nach dem Gottesdienst beginnt, in den sprechenden Gottesdienst in eurem Alltag. Und wir werden jetzt gleich noch ein Lied singen und nach dem Lied dürft ihr gerne, wenn ihr was ein Erlebnis mit Gott habt, von dem ihr gerne berichten wollt, was sagt, hey, das habe ich erlebt in meinem Leben, dass es Wahrheit ist, dass es stimmt, dass der sprechende Gottesdienst wirklich einen Einfluss hat auf mein Umfeld. Wenn ihr davon berichten wollt, dürft ihr danach gerne vorkommen und einfach kurz erzählen, was ihr mit Gott erlebt habt. Ich würde noch kurz zum Abschluss beten. Und Herr, ich danke dir, dass du der bist, der unser Denken verändert, dass wir nicht aus uns heraus selber irgendwie uns gerecht machen müssen, sondern dass du es uns gerecht gemacht hast. Und Herr, Hingabe ist was Großes, was Vollumfängliches und was Herausforderndes. Und ich bete, dass du auch unser Herz immer wieder neu veränderst, dass wir uns dir ganz hingeben können, dass du das möglich machst. Ich danke dir, dass deine Barmherzigkeit über allem steht. Amen.